Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und heute ist der erste Teil einer kleinen Serie zum Thema E-Sport. Und dazu bin ich mit dem Gründer und Vorsitzenden des E-Sports-Vereins in Gera verabredet. Das ist der Frank Nehring. Hallo Frank.
Hallo, servus, grüße.
Und wie in jedem Sport nichts ohne die Spieler bzw. die Trainer geht, bin ich auch mit René Seiler verabredet. Hallo René.
Hi.
Frank, magst du mal so zwei, drei Dinge zum Verein sagen?
Ja, wir sind ein Gera E-Sport-Verein, der sich vor circa 2,5 Jahren hier in Gera gegründet hat. Mit eigenen Vereinsräumen sind mittlerweile auf 300 Quadratmeter gewachsen, mit verschiedenen Trainingsräumen im Konsolenbereich, im PC-Bereich und bedienen hier aus dem Verein die E-Sport-Titel Counter-Strike, dann League of Legends, Fortnite, FIFA natürlich und sind ja auch recht erfolgreich unterwegs, haben ja den Vereinspokal gewonnen zur Dreamhack im Counter-Strike-Bereich.
Du hast davon gesprochen, dass es im E-Sport auch eine Mannschaftsaufteilung gibt, ähnlich wie man das bei Mannschaftssportarten zum Beispiel im Fußball findet. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was es da für eine Aufteilung gibt?
Also letztendlich ja, ähnelt der E-Sport sehr, sehr den analogen Sport. Ich vergleiche es immer gern so mit Fußball, wo jeder Spieler im Fußball letztendlich seine Position besetzt und seine Position ausspielt. Und so ähnlich kann man sich es beim E-Sport halt vorstellen, dass in egal welchen E-Sport-Titel man im Prinzip spielt, dass es festgelegte Rollen gibt in diesen E-Sport-Titel. Und dementsprechend werden diese Rollen auch separat im Prinzip gespielt und jeder ist auf seine Rolle im Prinzip der Champion und oder auf seiner Lane, wie man im E-Sport so gut Deutsch sagt, und spielt diese Rolle im Prinzip dementsprechend aus und wird auch auf diese Rolle speziell trainiert, wie halt, ich sag mal, ein Torwart im Fußball, den du natürlich im Training halt als Torwart trainierst und nicht als Mittelfeldspieler.
René, wie wichtig ist denn dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal, Charaktere, Positionen?
Das ist essentiell wichtig. Ohne dieses Zusammenspiel würde das eigentlich nicht funktionieren, dieses Team. Man braucht halt wirklich, zum Beispiel bei League of Legends, man braucht da diese 5 Personen, die zusammenarbeiten einfach. Das ist wie im Fußball. Im Fußball sind ja auch 11 Leute, die ja zusammen trainieren, alles zusammen machen im Training. Man braucht einfach diese Kommunikation, man braucht die Leute, das ist ohne geht nicht.
Was können denn, René, Leute, die im E-Sports-Bereich, im Profibereich oder in euren Ligen zu Hause sind, besser als der Gamer, der das vielleicht sogar regelmäßig tut, von nebenan?
Da würde ich ganz klar sagen, die Kommunikation, weil wenn ich zu Hause für mich alleine spiele oder datte, dann bin ich meistens alleine oder habe nur 1-2 Freunde dabei und mache das nicht wirklich ernsthaft, habe keinen wirklichen Ehrgeiz dahinter. Aber wenn ich in einem Team bin, dann habe ich die Kommunikation, dann werde ich auch gefordert durch meine Mitspieler, weil jeder ist in einer unterschiedlichen Sache vielleicht sogar besser als man selber.
Jetzt ist es ja so, dass nicht von allen Institutionen E-Sport als Sport anerkannt wird. Dass das Deutsche Olympische Komitee 2 Probleme beim E-Sport sieht. Einmal sagen sie, ich vereinfache mal ein bisschen, Fingerfertigkeit ist kein Sport, so wie diese Organisation ihn sieht. Zweitens wird ja dann gesagt, da gibt es so ein Aggressionspotenzial oder es ist viel Aggression im Spiel. Und das geht so gegen, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel Fairplay-Themen. René, wie siehst du denn das mit A, körperlicher Bewegung und du wirkst jetzt nicht so richtig aggressiv?
Ich bin gut mit dem Körperlichen, ja. Ein E-Sportler, der rennt nicht so viel wie ein Fußballspieler. Man macht ja was geistig, man muss ja viel kognitives Denken, braucht man ja.
Ist es wirklich so, dass du findest, da gibt es viel kognitives Denken?
Also man muss schon bei League of Legends, man muss da schon viel nachdenken, was man macht. Und man muss so viel reden mit seinem Team, was man vorhat, wie man vorgehen will, was das Ziel ist in dem Spiel. Da ist eigentlich nicht viel Platz, um da großartig rumzuschreien oder so.
Die Frage ist ja, die man vielleicht erstmal diskutieren sollte, wie ist denn die Definition Sport? Die Definition Sport sagt ja letztendlich, dass man nach festgelegten Regeln im Prinzip eine Sportart ausübt. Und im E-Sport hat man festgelegte Regeln. Die sind da. Gewaltpotenzial, frage ich mich, wenn ich jetzt sage mal, man vergleicht uns ja gerne, ja, aus einem analogen Sport. Wie hoch ist Gewaltpotenzial beim Boxen? Und die Fertigkeit beim Sport, stelle ich mir die Frage, wo liegt die bei Schach? Wo ist Schach ein Unterschied in einer sportlichen, in einer körperlichen Betätigung gegenüber E-Sport? Es gibt Gutachten, die belegen, ja, dass die körperliche Anstrengung gegenüber Schach weitaus höher ist. Wir haben E-Sport-Spiele, wo wir Anschläge haben bis 300 Mal die Minute. Also heißt, um diesen E-Sport den im Prinzip auszuüben, um dieses Spiel überhaupt zu spielen. Sicherlich, ich meine, ist eine Fingerfertigkeit, da gebe ich jedem recht, nur nicht die sportliche Betätigung, aber die Definition Sport, denke ich mal, erfüllt der E-Sport schon ganz doll.
Man muss ja fairerweise sagen, gerade das Thema Aggression ist ja durchaus auch eins, was potenzielle Sponsoren von einem Engagement abhält.
Würde ich in der letzten Zeit nicht mehr so sehen, wenn man sieht, wer sich mittlerweile als Sponsor in den E-Sport-Bereich tummelt, dann sind es schon namhafte Sponsoren, die sich aus dem analogen Sport zurückgezogen haben. Nehmen wir große Versicherungskonzerne, nehmen wir große Krankenkassen, die es für sich erkannt haben, weil natürlich über ein E-Sport, und da wollen wir uns nichts vormachen, natürlich auch ein Publikum, ein Zielpublikum erreichbar ist, was du im analogen Sport gar nicht mehr erreichst. Und E-Sport ist halt die moderne Welt der Spielens. Und wenn wir sehen, eine Gamescom, wie viele Leute eine Gamescom im Prinzip Messerhallen füllt, eine Dreamhack, wie viel Leute im Prinzip so eine Dreamhack-Messerhallen füllt, das erreichst du einfach im analogen Bereich nicht mehr. Mhm. Oder warum sollte eine LVM-Versicherung, die ja, ich sag mal, nun wirklich sehr ja, altmodisch unterwegs war, sich plötzlich für E-Sport entscheiden? Warum sollte eine Bausparkasse Wüstenrot sich für E-Sport entscheiden? Und dann kommt ja mit dazu, dass das, was der Spieler letztendlich im Spiel tut, im E-Sport, egal welcher E-Sport-Titel, ne, das ist Strategie, das ist Taktik und nicht irgendwo, dass er Blut sehen will oder Blut selber sieht.
René, magst du einfach nochmal beschreiben, was für dich so die Faszination am E-Sport ist?
Aber was mich bei League of Legends quasi hält, ist halt, oder bei Videospielen, ich finde das einfach so interessant zu sehen, wie sich das halt alles weiterentwickelt mit der Zeit. So Fußball ist halt prinzipiell immer gleich, aber bei Videospielen, die entwickeln sich immer und immer und immer weiter. Jedes Jahr ist was Neues.
Der Frank hat ja eben schon mal das Thema Fingerfertigkeit angesprochen. Was zeichnet denn deine Fingerfertigkeit gegenüber einem Spieler aus, der eben nicht so oft und so intensiv spielt, wie du das tust?
Ich würde auf jeden Fall sagen, die Hand-Augen-Koordination. Aber ich finde, bei jemandem, der das professionell macht, da ist das nochmal ein ganz anderes Level von dem Moment, wo man eine Gefahr quasi sieht, bis man drauf reagiert.
Lass uns doch nochmal, Frank, bitte zum Schluss des Gesprächs über die Zukunft des E-Sports reden. Wo siehst du denn diesen Sport in 5 Jahren?
Die Tendenzen sind immer mit so einem High und Low im Augenblick verbunden, also gerade was so Deutschland anbelangt. Ne? Wir sind gerade wieder auf einer Phase, wo man auf Länderebene sich den E-Sport gegenüber öffnet. Man sieht im Schleswig-Holstein großes Landeszentrum für E-Sport entsteht, Sachsen-Anhalt, die E-Sport-Förderung, Nordrhein-Westfalen, E-Sport-Förderung und. Und demzufolge bin ich der Meinung, dass sich der E-Sport in Deutschland weiterentwickeln wird. Wir werden E-Sport-Vereine, denke ich mal, ganz, ganz viele entstehen. Und demzufolge wird die Community extrem groß wachsen hinsichtlich der E-Sport-Vereine. Die Profi-Clans, denke ich mal, werden so bleiben. Also das wird sich so halten. Also die richtig fest angestellte Spieler haben und nicht nur den deutschen Markt bedienen, sondern den internationalen Markt.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich für eure Zeit und für die Insights und dass ich ein paar Anfängerfragen stellen durfte.
Wir bedanken uns, ja, dass wir Interesse gefunden haben, wünschen den Zuhörern ganz, ganz viel Spaß.
Willkommen zu diesem Podcast und heute geht es wieder um Fußball, aber es geht um E-Sport. Ich bin nämlich mit Andreas Küppers verabredet, der ist Head of Digital Transformation und Innovation bei Borussia Mönchengladbach. Hallo Andreas.
Hallo Heiko.
Jannik Reiners ist auch da, der spielt in der Bundesliga und zwar FIFA. Und er wird uns ein bisschen was über die Rolle der Spieler erzählen. Hallo Jannik.
Grüß dich, hallo.
Andreas, warum hat sich Borussia Mönchengladbach im E-Sport engagiert?
Wir sind ehrlicherweise nicht der erste Verein, der sich im E-Sport engagiert hat, sondern wir hatten die glückliche Fügung, dass wir uns anschauen konnten, was andere Vereine, der FC Schalke 04, der VfL Wolfsburg im E-Sport schon gemacht haben. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Fußballverein wahrgenommen haben, dass dort eine Branche schon aktiv ist, sehr aktiv ist, und dass dort auch ein Fußballtitel, nämlich FIFA, sehr populär ist und sehr professionell gespielt wird. Wir haben uns ausgetauscht mit diesen anderen Clubs, wir haben uns genau angeschaut, was machen die da, kann das für uns auch ein Ansatz sein, eine Lösung sein, und haben dann nach vielen Diskussionen, vielen Beratungen einen kleinen Testcase gemacht, also ein Pilotprojekt, wenn man so möchte, haben dort durchweg positive Erfahrungen gesammelt und haben uns dann auch dazu entschieden, dort einzusteigen. Warum wir das Ganze gemacht haben, wir sind davon überzeugt, dass es für einen Fußballverein heutzutage nicht mehr ganz so einfach ist, gewisse Zielgruppen zu erreichen. Junge, vorwiegend männliche Fans, die früher relativ einfach durchs Elternhaus oder durch einen Freundes- und Bekanntenkreis für Fußball sozialisiert wurden oder zum Fußball gekommen sind und irgendwann von irgendeinem Freund oder Verwandten mit ins Stadion genommen wurden, das passiert in unserer Wahrnehmung nicht mehr ganz so häufig, sondern heutzutage ist es so, dass Jugendliche ein sehr, sehr großes Angebot an Entertainment, an Freizeitmöglichkeiten ja im Grunde genommen in der Hosentasche dabei haben, durch das Smartphone mit allen Applikationen, die es auf dem Smartphone gibt, Streamingdiensten, Musikangeboten etc. Und E-Sports ist da ein sehr, sehr populärer Bereich, der in den letzten Jahren rasant gewachsen ist, der viele junge Menschen zum Teil mehr beschäftigt als der Profifußball, den wir alle kennen, lieben. Und
was meinst du denn genau mit professionell spielen und was meinst du denn mit einem rasant wachsenden Markt?
Professionell spielen heißt für mich, das sind junge Menschen, die für sich festgelegt haben, wir machen E-Sports zu unserer Hauptbeschäftigung. Also wir machen für einen gewissen Zeitraum nichts anderes, als uns darauf zu konzentrieren, an einer Konsole in einem bestimmten Spiel möglichst der Beste zu sein, möglichst wettkampffähig zu sein, um an großen Turnieren teilzunehmen, um große Preisgelder zu spielen. Das meine ich dann auch direkt mit rasantem Wachstum. Da hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedensten Titeln wahnsinnig viel getan. Da sind Preisgelder inzwischen unterwegs, die mit Tennis- und Golfturnieren problemlos mithalten können. Und was vor allen Dingen mit rasanter Entwicklung gemeint ist, ist die globale Aufmerksamkeit für das Thema. Zuschauerzahlen, also wenn man sich gewisse Spiele anschaut und wie oft viel die von einer globalen Zuschauerschaft verfolgt werden, dann gibt es da kein anderes Sportereignis der Welt, was da unbedingt mithalten kann. Und das ist schon.
Aber das ist ja eher das, was so auf der globalen Ebene oder auch eher so in Asien passiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. In Europa und in Deutschland ist es ja noch so ein bisschen anders. Also da sind ja nun die Prämien, die gezahlt werden, kommen sicherlich mit dem Tennis und mit dem Golf noch nicht mit.
Das ist richtig und das ist vor allen Dingen richtig, wenn man sich den Titel FIFA anschaut, auf den wir uns jetzt konzentriert haben, was ja nichts anderes ist als die virtuelle Simulation vom Fußball. Aber selbst da ist eine Entwicklung deutlich hin Richtung mehr Professionalität, Richtung Ligenstrukturen, Verbände, das geht so weit, dass es E-Sport-Verbände inzwischen gibt. Ich weiß, dass sich über das Thema Doping sehr intensiv Gedanken gemacht wird. Also die gesamte E-Sports-Branche ist dabei, sich zu professionalisieren. Sie hat mit viel mehr Akteuren zu tun, sie hat mit Agenturen zu tun, sie hat mit Sponsoren zu tun. Da entsteht ein richtiges Ökosystem und das ist in den letzten Jahren, wie gesagt, sehr, sehr stark gewachsen. Und alle, wenn man allen Experten glauben kann, und das ist auch mein Eindruck, dem ich nicht widersprechen würde, ist das Wachstum noch lange nicht abgeschlossen.
Jannik, wie viele Zuschauer sind denn normalerweise dabei, wenn ihr spielt?
Wenn die virtuelle Bundesliga losgeht, das ist meistens ein Monat nach Release des Spiels, also genau jetzt ein Monat, dann haben wir so zwischen 100 und 200 Zuschauern. Als es dann um den Meisterkampf ging am Ende, waren es aber schon ja, gegen 500 Zuschauer. Wo die Bundesliga Home Challenge zum Beispiel ins Leben gerufen wurde, hatten wir über 1000 Zuschauer. Aber wir bewegen uns da im 100er, 200er, 300er Bereich durchschnittlich.
Das ist ja jetzt nicht die ganz große Welt, oder? Also wenn man das mal mit den richtigen Fußballspielern vergleicht.
Genau, man muss dabei aber beachten, dass wir auf Twitch streamen und natürlich Twitch ist jetzt nicht mit dem öffentlichen Fernsehen noch nicht zu vergleichen. Natürlich ist das im kleinen Rahmen wie mit dem echten Sport.
Hat euch eigentlich die Corona-Krise genutzt oder eher geschadet?
Hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Das Spielen hat es eigentlich kaum beeinflusst. Man hat natürlich am Anfang gedacht, vielleicht hat es eine kleine positive Auswirkung. Es wurde dann, wie gesagt, die Bundesliga Home Challenge ins Leben gerufen, wo echte Profifußballer auch an die Konsole kamen, mitgespielt haben. Das hat das Thema FIFA schon noch mal ein bisschen gepusht, würde ich sagen. Aber dann, wo der Fußball wieder natürlich losging und im Fokus stand, war eigentlich alles wie vorher auch. Also ich würde jetzt sagen, weder negativ noch positiv.
Ja, wenn ihr trainiert, wie trainiert ihr denn?
Ist natürlich da im engen Austausch mit anderen Vereinsspielern. Und dann wird halt einfach gegeneinander gespielt. Im Nachgang vielleicht noch mal einzelne Szenen analysiert. Viel üben, viel trainieren gegen auch Profis.
Andreas, wie siehst du denn das Engagement der Sponsoren? Wie hat sich das entwickelt? Wie wird sich das aus deiner Sicht weiterentwickeln?
Es hat sich aus unserer Sicht sehr positiv entwickelt, wo wir jetzt gerade bei den Zuschauerzahlen waren und ja völlig ohne Zweifel festgestellt haben, dass da zumindest in dem Bereich, wo wir uns bewegen, noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist zum Profifußball und das noch nicht vergleichbar ist. Ähnlich ist das ja auch bei den Zahlen, die da im Spiel sind, wenn es ums Thema Sponsoren geht. Aber für Firmen ist die Ausgangslage ähnlich wie für uns. Auch die überlegen sich ja heutzutage, erreiche ich mit klassischer TV-Werbung, mit anderen Werbemaßnahmen genau diese Zielgruppen, die sich im E-Sports bewegen, noch? Oder macht es da Sinn, dass ich mich auch mit dem Thema E-Sports auseinandersetze? Und da nehmen wir wahr, dass sich wahnsinnig viele bestehende Partner von uns, aber auch neue Partner für das Thema sehr stark interessieren, bei uns nachfragen, was macht ihr denn da? Wie könnten wir denn da zusammenkommen? Wie können wir da auch glaubhaft eine Geschichte erzählen und nicht einfach unser Firmenlogo irgendwo draufsetzen?
Wie können sich denn Firmen engagieren? Wie können sich denn Unternehmen engagieren, wenn sie nicht nur ein Logo draufpappen wollen?
Es gibt ja eine große gesellschaftliche Debatte um das Thema E-Sports. Und auch wenn wir jetzt vorhin festgestellt haben, dass die Zahlen zumindest in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so gewaltig sind, muss man immer zugutehalten, dass das Engagement dieser Zielgruppen, auch wenn es weniger Leute sind, ist deutlich stärker vorhanden als zum Beispiel im klassischen Fußball bei uns. Also wenn wir dort natürlich mehr Reichweiten haben, ist das Engagement, sprich die Zahl der Fans, der User, die mit uns interagieren, Beiträge liken oder teilen oder kommentieren, die ist jetzt schon deutlich höher im E-Sports, weil das einfach eine sehr, sehr engagierte Gemeinschaft ist, die für das Thema E-Sports brennt und die sich über jede Unterstützung von außen, von etablierten Akteuren aus dem klassischen Profisport freuen, die dazu beitragen, das Thema E-Sport so ein bisschen bei den Gegnern aus dieser klischeebehafteten Ecke zu ziehen, dass E-Sportler alles junge Leute sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als im Keller zu sitzen, Chips zu essen, Cola zu trinken und vor der
Kiste. Also junge Leute sind schon meistens, oder? Also
junge Leute ist richtig, das Klischee stimmt, aber mit den anderen Sachen hat es nichts zu tun, sondern wir wollen zum Beispiel im Verbund mit unserem Partner der AOK, also einer Krankenkasse oder Gesundheitskasse in dem Fall, aufzeigen, dass dazu auch viel, viel mehr gehört. Also dass ein Spieler wie der Yannick sich sehr wohl um Dinge wie Trainingssteuerung Gedanken machen muss, mentales Training, gesunde Ernährung, dass er auf den Punkt wie ein Profifußballer fit ist. Wenn der samstags um 3:30 Anpfiff hat, muss der auf dem Höhepunkt seines Leistungsniveaus sein. Und genauso geht das für Yannick und jeden anderen E-Sportler auch, wenn er das Spiel auf der Konsole startet. Und dazu gehört eben eine professionelle Vorbereitung, die der Vorbereitung im Profisport in nichts nachsteht.
Das heißt, eine Krankenkasse sozusagen kann diese gesamte Woche mit überblicken und kann jeweils dann auch Tipps geben und sich engagieren, wenn es um körperliche Fitness, wenn es um mentale Fitness, wenn es um Gesundheit und was auch immer geht.
Genau, wir zeigen im Grunde genommen zwei Dinge auf. Wir geben den sogenannten Hobbyspielern, also da gibt es ja auch eine ganze Menge von, nicht alles sind auf professionellem Niveau unterwegs, sondern FIFA zum Beispiel ist ein Titel, den sehr, sehr viele sogenannte Casual Gamer, also Freizeitspieler, gerne spielen und die profitieren davon, wenn wir Content produzieren, wo Yannick oder auch andere E-Sportler Tipps geben, wie man sein eigenes Spiel verbessern kann und wie man sich professionell eben vorbereitet. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch genau diese Leute zu erreichen, die eben noch ein bisschen mit der Nase rümpfen oder die Augen verdrehen, wenn es ums Thema E-Sports geht und da den Stab drüber brechen und sagen, geh mir weg damit, das ist kein Sport, das hat damit nichts zu tun.
Janik, was ist denn ein E-Sport-Sport, ohne wenn ich nur die Finger schnell bewegen kann?
Es hat auf jeden Fall Sportcharakter, finde ich. Es ist vor allem mentaler Sport, also wir müssen uns auf höchstem Niveau über einen langen Zeitraum konzentrieren. Ansonsten natürlich eine Fingerkoordination ist klar, aber das ist jetzt bei FIFA auf der PlayStation noch nicht so ein Thema wie beim League of Legends Profi am Touchpad.
Was trainierst du denn?
Ich trainiere natürlich alles, wie ähnlich wie im echten Fußball geht es dann Standards zu trainieren, dann geht es Torabschlüsse zu trainieren. Was ist OP in dem Spiel? Wie komme ich zum Abschluss? Also Sachen, die mich dann irgendwie weiterbringen im Spiel.
Wie lang spielst du so unter der Woche?
Am Anfang, wenn natürlich ein neuer FIFA-Titel erscheint, so wie es jetzt der Fall ist, muss man das Spiel natürlich komplett neu kennenlernen, dementsprechend 5 bis 10 Stunden am Tag. Und wenn ich das Spiel dann wirklich mal kennengelernt habe, was so nach 1-2 Monaten spätestens der Fall ist, dann wird das auch runterreguliert auf 3-4 Stunden, je nachdem, ob ein Wettbewerb bevorsteht, ob ein Spieltag ist, variiert das.
Andreas, zum Abschluss des Gesprächs, gib uns doch noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wo siehst du Borussia Mönchengladbach in 2 Jahren, was das Thema E-Sports angeht?
Ich gehe stark davon aus, dass wir nach wie vor sehr aktiv sind im Bereich FIFA. Wir werden oft gefragt, ob es bei FIFA alleine bleibt. Für den Moment haben wir uns so entschieden und sagen auch, dass wir uns in dem Titel erstmal vollkommen darauf fokussieren wollen, da professionelle Strukturen aufzubauen. Das hatte auch jetzt über 1,5 Jahre, der Janik kann das bestätigen, er ist seit Anfang an dabei, hat das auch gedauert. Und so wie wir jetzt aufgestellt sind von dem Personal, aber auch von dem ganzen Equipment, was wir zur Verfügung stellen können, ist das ein himmelweiter Unterschied zu Januar 2019, als wir das ganze Thema begonnen haben. Demzufolge werden wir uns da weiter reinknien, um uns da bestmögliche Strukturen zu schaffen. Wir machen ja E-Sports nicht, um wirklich dauerhaft eine Konkurrenz darstellen zu können zum Thema Profifußball bei uns, sondern das ist unser Kerngeschäft, das soll auch unser Kerngeschäft bleiben. Wir sagen nur, wenn es doch junge Menschen da draußen gibt, die wir für den Verein und all das, was dazugehört, begeistern können, indem wir eben in diesem Spieletitel aktiv sind, dann ist das doch ein legitimes Mittel, um eben diese Leute auch von Borussia zu begeistern, die es auf anderem Wege womöglich eben nicht mehr machen würden. Und deswegen freuen wir uns über jeden, der sagt, ich verfolge euch da im E-Sports-Bereich.
Okay, dann fange ich jetzt mal an, euch ein bisschen im E-Sports-Bereich zu folgen.
Das freut uns sehr.
Dann euch beiden vielen Dank für eure Zeit und für die Innenansichten aus dem E-Sport.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.